Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Ja, Jan, wir müssen ein bisschen improvisieren heute.
Oh ja, erstmal freue ich mich aber sehr, dass du schon da bist und zwar ganz spontan eingesprungen heute Morgen.
Genau, der arme Daniel ist nämlich krank geworden und zwar wirklich ziemlich, er klingt sehr schlecht. Wir werden ihn nachher nochmal hören, denn wir müssen ihn zur Bestseller-Challenge zuschalten. Ich konnte nämlich nicht heute Morgen spontan nochmal in anderthalb Stunden den Bestseller durchlesen.
Aber du konntest innerhalb von dreieinhalb Stunden etwas kochen.
Beziehungsweise backen. Und zwar etwas, das zu einem Buch passt und, ich bin ein bisschen stolz, sogar zu einem Weihnachtsbuch.
Die literarische Vorspeise.
Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was für ein literarisches Fastfood du hier quasi auf den Tisch gezaubert hast. Mein Name ist Jan Ehlert.
Und mein Name ist Katharina Marenholz.
Und wir backen nicht nur und kochen nicht nur, sondern wir lesen natürlich auch in unserem Podcast Eat, Read, Sleep, in dem es um Essen, Literatur und die Freude am Lesen, die Leidenschaft am Lesen geht.
Genau. Und jetzt guck, was ich mitgebracht habe.
Ich war sehr beeindruckt. Du hast zu Hause alles, was man für ein literarisches Rezept braucht und hast schnell noch grüne Kekse gebacken.
Ja. Grüne Kekse. Woraus könnte das sein? Das ist schon mal die erste Quizfrage. Wir hatten das Buch schon zur letzten Weihnachtssendung. Einer der letzten Weihnachtssendungen.
Vermutlich hat es was, wenn es grün ist, also so ein bisschen eklig aussieht, muss man jetzt ja mal sagen.
Ja.
Was mit Harry Potter zu tun.
Fast. Ich wollte eigentlich auch was von Harry Potter mitbringen. Nein. Aber, guck mal hier.
Der Grinch.
Der Grinch ist wieder da.
Und die geklauten Geschenke von Dr. Seuss. Das stimmt. Wir hatten von Dr. Seuss mal das grüne Ei mit Speck. Jetzt haben wir grüne Kekse mit. Ist das auch Speck da drin?
Nein, nein, nein. Das ist Schokolade. Das sind im Prinzip Chocolate Chip Cookies, die ich einfach grün eingefärbt habe. Ich weiß nicht, irgendwie hat es Dr. Seuss mit grünen Sachen. Aber der Grinch ist ja nun wirklich ein behaartes grünes Wesen.
Und du machst es nicht besser, Beat.
Und deswegen grüne Kekse. Also die kommen jetzt nicht explizit in der Geschichte vor, aber ich finde, das passt. Und außerdem, wenn man googelt Grinch Rezept, dann kriegt man immer grüne Kekse oder grünen Punsch, hätte ich auch mitbringen können. Aber dazu hatte ich keine Zutaten zu Hause.
Also dafür, dass du das wirklich so schnell gemacht hast und alles zu Hause hattest, sieht es sehr, sehr toll aus und schmeckt auch sehr, sehr lecker.
Und erinnerst du dich noch an die Geschichte vom Grinch? Wir hatten es ganz kurz vorgestellt letztes Jahr. Das ist ja ein bisschen Dickens, also dieses grumpy grüne Wesen, was in einer Höhle wohnt und Weihnachten hasst.
Und die Geschenke klaut, ne?
Genau, und das sind ja so Fantasiewesen, die Whos, die in Whoville leben, die feiern halt Weihnachten jedes Jahr riesengroß mit ohne Ende Geschenken und er klaut die dann. Und am Ende wird er natürlich nett und die Whos feiern dann Weihnachten auch ohne Geschenke. Ist halt auch so ein bisschen Konsumkritik, ne? Ist ja immer gut.
Zumindest kann ich sagen, fürs Rezept ist es auf jeden Fall sehr gut. Grüne Kekse würde ich jetzt nicht unbedingt unter den Weihnachtsbaum legen, weil optisch hat man doch erstmal so ein paar Überwindungen, aber wenn man dann reinbeißt, dann ist es sehr lecker. Und so geht es uns ja manchmal auch mit vielen Büchern, die wir gelesen haben, dass man vom ersten Blick denkt, oh mein Gott, und dann fängt man an und es ist gar nicht so schlecht.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben gelesen, Dora Held, Geld oder Lebkuchen, wobei wir in diesem Fall nicht stimmt, du hast es gesagt, Katharina, du hast es nicht gelesen, aber so vom Gefühl, Geld oder Lebkuchen, Dora Held, was glaubst du, wie fanden wir es?
Also erstmal muss ich ja sagen, ich hätte natürlich auch Lebkuchen mitbringen können, passend zu diesem Buch, aber ich weiß natürlich nicht, was für eine Rolle die da drin genau spielen. Außerdem hatte ich dazu gar nicht die Zutaten, ich hatte zwar grüne Farbe, aber nicht die Zutaten. Ich glaube, Daniel fand es gut und du mittel.
Oh ja, dann schauen wir doch, was dabei rausgekommen ist. Daniel ist jetzt nämlich da. Hallo Daniel, wie geht's dir?
Hallo Jan, hallo Katharina. Ja, es geht so, sagen wir mal so. Also ich bin schon ein bisschen leidend und ich sag mal, wenn ich heute mehr Mist erzähle als sonst, schieben wir es einfach auf diese Erkältung nach dem Motto, Daniel deliriert schon wieder. Aber es wird gehen, glaube ich.
Hast du denn einen schönen Tee?
Ich habe mir Tee gemacht, ich habe mir eine Wärmflasche gemacht, ich habe mit so einem Zeug inhaliert, also ich gebe wirklich alles.
Und es war hoffentlich nicht der Bestseller, der dich so krank gemacht hat.
Nein, das war er wirklich nicht. Nein, Katharina liegt schon, was mich angeht, schon ganz gut, also ich mochte das wirklich ganz gerne.
Okay, dann erzähle ich erstmal kurz, worum es überhaupt geht und dann versuchen wir mal rauszufinden, warum du es so gut fandst.
Warum?
Was für ein Drama ist das kurz vor Weihnachten. Minna, Hella und Gudrun wollen nämlich den Kindern auf der Insel Sylt wie jedes Jahr eine Freude machen und Geschenke besorgen. Und dafür hatte Dietrich, der Leiter der örtlichen Bankfiliale, extra Geld gesammelt. Doch nun ist Dietrich verschwunden und nicht erreichbar. Und niemand weiß, wo das Geld Geld hin ist. Außerdem hat der Bürgermeister angekündigt, den Zuschuss für das regelmäßige Mittagessen zu streichen, das Minna für sozial benachteiligte Kinder veranstaltet. Es muss also Geld her, und so beschließen Hella, die früher Schauspielerin war, und Gudruns Mann Ernst, die Bank zu überfallen. Aber wie macht man das in einem Ort, an dem eigentlich jeder jeden kennt, und außerdem ist ja auch noch viel Weihnachtsstress? Fast ein Krimi ist der Untertitel des Buches von Dora Held. So, Daniel, jetzt erzähl, wie spannend, wie unterhaltsam fandst du diese Adventsgeschichte?
Also deutsch spannend war das natürlich nicht, aber ich musste oft schmunzeln, und als sie die versuchen ja mehrmals die Bank zu überfallen, und das missglückt ja immer, aber die Art, wie das beim zweiten Mal schief geht, das ist wirklich sehr lustig, da musste ich richtig lachen, wie Ernst im Weihnachtsmannkostüm, das kann man glaube ich verraten, reinstürmt und sagt Geld oder völlig überfordert Geld oder Lebkuchen. Und wie das dann weitergeht, da müsste ich wirklich lachen. Überhaupt der Humor, das liest sich alles so angenehm weg. Es ist genau so, wie ich es erwartet hatte, als ich das Buch in die Hand genommen habe. Ich habe mir so eine Textstelle rausgesucht. Ernst überlegte, ob Möwen im Schnee beim Fliegen überhaupt gucken konnten. War wohl schwierig. Also so ein kurzer, trockener, norddeutscher Humor. Mhm. Ich fand die Tonalität des Buches so schön, sagen wir mal, das ist eine etwas lautstärke reduzierte Ina Müller als Weihnachtsbuch. Ich mochte das.
Du hast ja nun gerade schon gesagt, das ist das, was man erwarten kann. Was man nicht erwarten darf, ist eine logische Geschichte. Da haben wir häufiger auch drüber gesprochen, wenn wir uns darüber ärgern, wie unlogisch etwas ist. Also dass das wirklich alles Hand und Fuß hat und sich so abspielen könnte, wie es da gemacht wird, das glaube ich, muss man doch bezweifeln. Na, also allein dieser Anfang, da sitzen sie, Ernst und Gudrun, seine Frau, zusammen. Ernst sagt, so in bester Loriot-Manier sitzt er da in seinem Sessel und sagt, mir ist langweilig, mir ist so langweilig, ich könnte verrückt werden. Seine Frau hob kurz den Blick von der Zeitung, sollen wir die Bank überfallen? Also Wumms, das ist ja mal ein Einstieg, wo man gleich denkt, wo soll das denn jetzt hinführen? Und es ist unterhaltsam, aber es ist eben doch ein bisschen überdreht, finde ich, oder?
Ja, überdreht, aber jetzt nicht so radikal überdreht. Ich glaube, die Story ist nicht die Stärke des Buches. Die Dora Held, die mag einfach ihre Figuren. Die hat Spaß, diese Figuren zu schreiben, und ich habe wirklich Spaß gehabt, die zu lesen. Dieser Rentner Ernst, immer leicht überfordert, beim Banküberfall oder auch am Würstchengrill auch überfordert. Martina, diese Bankmitarbeiterin, früher hätte man gesagt, die ist sowas wie so ein Mauerblümchen, eine ganz stille, bescheidene, die aber alle Kontonummern auswendig kennt. Und da bekommt es auch so eine Tiefe, weil da geht es darum, dass sie Single ist. Und wie das so als Single ist zu leben, gerade zu Weihnachten, dass Single-Leben eben nichts Unvollständiges ist oder so. Oder dieser eitle Fatzke aus der Bankzentrale, wichtig, puppichtig, mit Slimfit-Anzug, macht er da auf dicke Büchse und will die Bankfiliale, die arme Kleine, auf Sylt schließen. Oder dieser rätselhafte, etwas verwahrlost wirkende Typ, der in seinem VW-Bus schläft, der hat dann noch eine spannende Geschichte am Ende. Also es ist gar nicht sozusagen die Logik, sondern man lässt sich einfach so in dieses Personenkarussell, das sich so leicht skurril dreht, einfach fallen, setzt sich rauf und fährt ein paar Runden mit. Ich mochte das.
Es klingt für mich ein bisschen so wie der deutsche Schlager der Literatur. Oder? So? Von der Tonalität her?
Ja, zumindest hat es genau diese großen Emotionen, die da vorkommen. Natürlich hat es auch, das finde ich dann doch, mit sehr viel Puderzucker überstreute Happy End, was am Ende dabei rauskommt. Also es ist schon sehr süßlich. Also ich gebe dir recht, Daniel,
ja,
es gibt da total tolle, tolle Figuren. Martina habe ich richtig ins Herz geschlossen, diese Bankangestellte, weil die in ihrer nüchternen Art auch gar nicht begreift, warum Menschen denn so viel Gewese um Weihnachten und alles andere machen oder um menschliches Miteinander. Und trotzdem, da fällt irgendwann dieser Satz, unsichtbare Frauen kriegen viel mehr mit, als man denkt. Sie weiß ja alles. Sie ist das eigentliche Hirn dieser Bank und der Insel. Und genau, wie sie sich dann mit der Schauspielerin mit Haselnussschnaps betrinkt und plötzlich anfängt zu erzählen, das ist ganz toll. Ein ganz toller Charakter. Andere, Ernst, der nun wirklich immer überfordert ist. Das hat so ein bisschen Slapstick-Humor, wie er da am Würstchenstand steht und es nicht mal hinkriegt, 3 Bratwurstbestellungen mit Senf und Ketchup fertig zu machen, ohne dass 3 Würste verbrennen, die Ketchupflasche auf den Boden fällt und er völlig untergeht.
Ist der Wurst?
Ach je. Nein, der springt natürlich ein, er springt für alles ein.
Das ist so wie ich heute, das ist ja schön.
Das, genau. Ja, das ist lustig, aber schon ein bisschen Schenkelklopfer. Also manchmal hätte ich es mir ein bisschen subtiler
also
vielleicht doch gewünscht.
Also Schenkelklopfer habe ich mir überlegt, das würde ich bestreiten. Also es hat schon irgendwie, es ist etwas von der Tonalität nicht so schrill, wie du es jetzt, glaube ich, beschreibst. So habe ich es jedenfalls nicht empfunden. Also ich muss sagen, ich habe das ja gerade im Urlaub gelesen. Da war ich gerade auf Amrum, auf der Nachbarinsel, als ich das gelesen habe. Und da habe ich vom Ton her ganz ähnliche Anekdoten und Geschichten auf der Insel gehört. Ich glaube, dass dieses Inselding mit Klatsch und Tratsch, natürlich zugespitzt und so, aber richtig schön eingefangen ist. Dora Held, die lebt ja in Hamburg, aber ist auch auf Sylt zu Hause und die schreibt eben über diese unterschiedlichen Schichten von Sylt, also das normale Sylt, das abgeheifterte Sylt, mhm. das schwarze Kassensylt. Und ich fand das vom Amüsement sozusagen ganz schön. Und natürlich mhm. ist das kein Riesentwist. Und das Gravitationszentrum ist natürlich von Anfang an das Happy End. Das ist eine Weihnachtsgeschichte. Und ich finde eine schöne Weihnachtsgeschichte für so ein Wochenende auf dem Sofa. Oder ich habe manchmal gedacht, ach Mensch, nächstes Jahr als Weihnachtsfilm Sonntagabend im ZDF mhm. mit einem Glühwein in der Hand und dann schmunzeln.
Ja, sagen wir, weil Weihnachten ist, würde ich dem zustimmen, dass es natürlich dieses Happy End sein muss, aber auch, ach ja, also natürlich, es ist unterhaltsam, es ist nett, es ist überzeichnet, muss es auch, damit man lachen kann. Mir ging dieser Ernst tatsächlich ja. irgendwann ein bisschen auf die Nerven, weil er sich so dumm in allem anstellt und dann, als er die Bank überfallen hat und sich dann unbedingt brüsten will, was er aber nicht darf und durch die Stadt rennt und sich in jeder Sekunde fast verplappert. Ja, okay, das ist ganz lustig, es hätte manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Scharfzeichnung der Figuren gedurft. Eins aber fand ich dann wirklich nicht gut von den Figuren. Das ist, wenn Dora Held die Kinder und Jugendlichen sprechen lässt. Das kann sie leider nicht. Also da gibt es diesen Anton Kulikow, einen kleinen, wirklich süßen Jungen, der immer ganz höflich ist. Der schreibt am Ende einen Brief. Und dieser Brief ist sprachlich dann eben doch so ein bisschen holprig. Das passt nicht zu dem Charakter, den sie entworfen hat. Oder dann gibt es den Jugendlichen, den Enkel von Ernst, Mats heißt er, und der gackert dann los und sagt Sätze wie, hach, es ist echt zu geil. Das passt hinten und vorne nicht. Also die anderen Charaktere, ja, da gehe ich mit. Die Kinder und Jugendlichen, da könnte sie vielleicht noch ein bisschen auf Sylt genauer hinschauen, wie die da sprechen.
Mal zum Jugendtreff gehen.
Und weil Weihnachten gebe ich dir, will ich dir bei Ernst auch ein bisschen recht geben. Natürlich, der hat mich an die Figur Urlaub mit Papa erinnert. Also die alten Dora Held Bücher, da schreibt sie so von der mittelalten Frau und die mit ihrem gezwungen ist, sozusagen mit ihrem älteren Vater Urlaub zu machen. Und dann diese Skurrilität und das leicht Überzeichnete. Also das ist sozusagen in der Personalschublade von Dora Held tatsächlich, glaube ich, so vorhanden gewesen. Also Ernst kam mir da auch bekannt vor. Aber insgesamt hatte ich einen vergnüglichen Nachmittag auf dem Amrumer Sofa.
Aber zu Weihnachten verschenken kann man das natürlich dann nicht, ne? Weil das Thema ja dann irgendwie durch ist. Oder würdest du das noch verschenken, Daniel, Jan?
Ach, das doch. Ist ja immer so bei Weihnachtsbüchern. Ja. Ne? Also es wäre ganz gut zum Nikolaus gewesen oder jetzt Jule Club im Betrieb. Da kann man, glaube ich, sowas ganz gut verstehen.
Ach, das kann man auch zwischen den Jahren nochmal lesen, okay. denke ich. Das ist natürlich weihnachtlich. Man muss sagen, die Kapitelnummern haben auch alle aus ein kleines Weihnachtsmannmützchen. Mhm. Also man sieht ganz klar, was es ist. Man weiß ganz klar, was man erwartet. Eine Weihnachtskomödie von Dora Held. Und das wird voll eingelöst. Und wer sowas mag, der kann sich damit eben auch nach dem Weihnachtsfamilienfest nochmal daran erfreuen, dass andere Familien manchmal auch ziemlich einen Streit haben und es sich doch alles zum Guten wendet.
Daniel, du verpasst jetzt leider grüne Kekse, die ich gebacken habe für Jan.
Es ist ja hoffentlich nicht zu viel verlangt, dass ihr vielleicht einen übrig lasst.
Das ist gar nicht zu viel verlangt, aber du hättest jetzt eigentlich sagen müssen, grüne Kekse wieder.
Ach so, ach Gott, ich bin von dir schon alle möglichen Farben und alle möglichen Aggregatzustände gewohnt. Also das ist für mich ja überhaupt gar keine Überraschung mehr, dass da grüne Kekse sind. Aber ich kann es natürlich gerne fragen.
Nö.
Katharina, grüne Kekse.
Ja, verrückt, ne? Aber für die Auflösung musst du dann die Folge hören. Nein, das ist aus Dr. Seuss Grinch-Kekse. Grüne Grinch-Kekse sind das, ne?
Wir lassen dir ein paar übrig. Das heißt dann dry-aged, wenn du sie in ein paar Tagen probierst.
Ja, wir hoffen, dass du bald wiederkommen kannst. Und ich finde, du klingst recht munter. Du hast dich hoffentlich jetzt nicht überanstrengt in der Bestseller-Challenge.
Nee, es Eat, Read, Sleep beliebt. Ich war doch relativ schnell jetzt auf Betriebstemperatur, werde mich jetzt aber tatsächlich jetzt in die Waagerechte wieder begeben.
Mach das lieber, denn wir brauchen dich ja nächste Woche schon zur nächsten Folge und insofern werd schnell wieder gesund, das ist das Wichtigste.
Ja, mache ich. Vielen Dank. Ich bin jetzt erstmal vor allen Dingen gespannt auf die Folge und freue mich auf die Dry-Age-Grinch-Kekse.
Gute klar. Besserung, bis bald.
Bis dann.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Ja, so kann es gehen. Bis jetzt hatten wir eigentlich wirklich Glück, dass wir noch keine Folge absagen mussten, weil eine oder einer von uns krank wurde.
Ja, ist natürlich besonders dramatisch jetzt in unserer wöchentlichen Schlagzahl, aber das schaffen wir noch bis Weihnachten und wir geben auf jeden Fall alles.
Ich werde mich schon mal vorbereiten und ein paar Notrezepte bei mir zu Hause vorbereiten.
Das ist gut.
Gibt es eigentlich zu drei Haselnüsse für Aschenbrödel auch einen Roman?
Ich glaube, wenn dann nur den von Brüdern Grimm, könntest du dann nehmen.
Aber die besorge ich schon mal, die Haselnüsse.
Die Haselnüsse, das wird aber ein sehr karges Essen, dann nur drei Haselnüsse. Vielleicht könntest du das dann so einrichten, dass aus einem auch so ein cooles Kleid rauskommt, aus einer Nuss.
Ich bastel mal ein bisschen, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir haben aber noch anderes gelesen und glücklicherweise, Katharina, liest du ja auch dann, wenn du keine
E-Tweet-Sleep-Folgen
hast, auch privat etwas. Deswegen war es für dich gar nicht so schwer, für heute auch ein neues Buch mitzubringen. Was war denn das?
Ja, zum Glück hatte ich tatsächlich welche gelesen. Ich hatte mir das hier schon zurechtgelegt. Das hätte ich sonst in der nächsten Folge mitgebracht, wo ich regulär dran gewesen wäre. Wir kriegen ja, das haben wir letztes Mal schon besprochen, ja oftmals auch ein bisschen ärgerliche Mails, die sagen, wir machen zu viel angelsächsische Literatur, zu viel Europa, zu viel Deutschland. Und deswegen habe ich mir jetzt mal ein japanisches Buch vorgenommen, also übersetzt natürlich, von einer japanischen Autorin, Emi Yagi. Heißt die, vermute ich mal, wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Jahrgang 1988. Ich weiß nur das von ihr, was im Klappentext steht und weil ich auch im Internet sonst nichts gefunden habe, nämlich, das ist ihr Debütroman und sie wird in der japanischen Literaturszene als Shootingstar gefeiert. Mhm. Also, und das Buch sieht toll aus.
Das sieht toll aus und ich habe sogar reingelesen. Ich weiß, worum es geht.
Ah, das Buch ist ganz, ganz pink. Es heißt Frau Shibatas geniale Idee. Und es geht um eine japanische alleinstehende Frau, Frau Shibata eben, die ist 34, arbeitet in einem Betrieb, in dem ansonsten fast nur Männer arbeiten. Sie ist eigentlich für ihren Job total überqualifiziert, muss aber trotzdem immer Kaffee kochen und die Tassen wegräumen. Also das haben die Männer ihr irgendwie so aufgedrückt, dass sie immer den Kaffee kochen muss und alles aufräumen muss. Das nervt sie total. Und dann hat sie eine super Idee, also eine geniale Idee, wie schon der Titel sagt, nämlich sie tut so, als wäre sie schwanger. Also sie erzählt einfach, sie wäre jetzt schwanger und schon sind alle total nett und fürsorglich und sagen, ach so, nee, auf jeden Fall pünktlich nach Hause gehen und nee, auf gar keinen Fall jetzt hier noch was wegräumen oder einen Stuhl rücken, sondern schon dich mal. Also sie baut das richtig aus, diese Schwangerschaft. Sie muss natürlich dann irgendwann dafür sorgen, dass man es auch sieht ab einer gewissen Woche. Die Kapitel sind übrigens alle nach Schwangerschaftswochen eingeteilt, hast dann immer 19. Woche und so. Und irgendwann möchte man natürlich auch den Bauch sehen und sie stopft sich dann immer Klamotten darunter. Hier eine schöne Stelle, finde ich, habe ich mir extra markiert. Ich kratzte mich unauffällig am Bauch, den ich heute mit einem Schal ausstaffiert hatte. Wie viel ich mir unter die Kleidung stopfen musste, verriet mir die Schwangerschafts-App. Momentan hatte mein Fötus die Größe einer Mango. Ich hatte zu meinem alten Wollschal gegriffen, im Nachhinein eine Fehlentscheidung, denn die Kneipe war so stark beheizt, dass mein Bauch schwitzte und juckte. Also es ist nicht ganz einfach, immer Schwangerschaft vorzutäuschen, aber es klappt erstaunlich gut. Wie weit hast du denn gelesen, Jan?
Ich habe tatsächlich nicht allzu weit gelesen, bis da, wo sie plötzlich denkt, sie ist tatsächlich schwanger.
Ja, es wird dann so ein bisschen seltsam, weil sie denkt dann irgendwann, sie ist tatsächlich schwanger. Erst wird sie tatsächlich dicker, weil sie aber auch mehr isst, weil sie ja zum ersten Mal auch abends richtig nach Hause kommt und noch einkaufen kann, wenn im Supermarkt noch Sachen zu kaufen sind und man nicht nur die Reste kaufen muss. Ich fand das einen interessanten Blick in den japanischen Alltag, wenn er denn so ist. Ich war noch nie in Japan, aber dass die Leute ja eben wirklich sehr viel und sehr lange arbeiten und das Leben im Prinzip nur aus Arbeit besteht und das schafft sie eben durch diese Schwangerschaft, dass das anders wird und sie ist endlich mal pünktlich zu Hause, kann sich in Ruhe was kochen, kann sich in die Badewanne legen und irgendwann, und da weiß man beim Lesen gar nicht so genau, was ist das eigentlich, denkt sie wirklich, sie ist schwanger und sie geht dann auch zur Frauenärztin und dann sieht man auch, also wird zumindest so beschrieben, dass man ein Baby im Ultraschall sieht. Also man ist als beim Lesen sehr verwirrt. Ist eine unzuverlässige Erzählerin, nennt man das, glaube ich, in der Literatur.
Ich fand aber diese Idee so spannend, weil ja der Rahmen ganz streng vorgegeben ist. Sie kann vorgeben, dass sie schwanger ist, sie kriegt diese ganzen Erleichterungen dadurch, aber natürlich ist klar, sie kann ja nicht die nächsten 20 Jahre schwanger bleiben. Es muss ja zu irgendeinem Showdown kommen. Das ist schon mal als Erzählstrategie unglaublich spannend gemacht.
Ja, das möchte ich jetzt natürlich nicht verraten, wie es dann zu Ende geht. Relativ überraschend, wobei ich fand alles relativ überraschend ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich dachte, dass sie schwanger ist. Es ist ein ganz dünnes Buch. Ich habe das total gern gelesen. Ich fand, das ist wirklich mal was anderes, eine andere Erzählweise. Und diese Idee, also ich glaube, ich habe überlegt, kann man sich das eigentlich für Deutschland vorstellen, dass jemand, nur weil sie eine Frau ist, dazu gezwungen wird, Tassen wegzuräumen und Kaffee zu kochen. Also ehrlich gesagt, sowas habe ich noch nie in meinem Arbeitsalltag erlebt. Das finde ich seltsam, wenn das da so ist, ist das natürlich schrecklich.
Ich bin mir nicht ganz so sicher. Nun ist sie ja gleichberechtigt eigentlich beruflich. Ich erinnere mich ganz genau an Zeiten, wo ich als Praktikant bei Medienunternehmen war. Nein, als Praktikant. Und neben mir gab es Praktikantinnen. Und es war völlig klar, dass die Praktikantin den Kaffee kocht. Ich durfte die Geschichten machen. Also Das habe ich schon erlebt damals bei diesen Unternehmen, dass es diese Unterscheidung gab.
Das ist mir wirklich noch nie passiert. Also sowas. Nee. Wie auch immer, aber dass man sich aus so einer Situation, die man anders anscheinend nicht gelöst kriegt, dann so rauszieht, indem man einfach sagt, dass man schwanger ist. Und das spricht ja auch so ein bisschen für diese Vereinzelung in der Gesellschaft, dass auch niemand daran zweifelt. Und sie geht dann auch zu Schwangerschaftskursen und so weiter. Aber in dem, das könnte man, glaube ich, wirklich in jedem Job machen. Einfach sagen, man ist schwanger und irgendwelche Schals unter den Bauch stopfen. Weil wer soll denn das Gegenteil beweisen?
Naja, spätestens in 9 Monaten beweist du das
Gegenteil. Ja, aber bis dahin. Also ich glaube, dass man bei deutschen Arbeitgebern eine Bescheinigung vorlegen muss irgendwann. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war. Muss man vielleicht. Hm. Aber mal abgesehen von dieser Bescheinigung könnte man das wirklich sehr lange durchziehen. Hm. Ja. Und das fand ich eine interessante Vorstellung.
Dass man noch ganz andere Sachen durchziehen kann, das habe ich in dem Buch, was ich mitgebracht habe, gelernt. Also es passt in dem Sinne ganz schön, auch wenn es ja nicht um Schwangerschaften geht. Aber es geht darum, ob man als Mann oder Frau auftritt in der Gesellschaft.
Ah, tatsächlich eine interessante Koinzidenz.
Ich habe nämlich gelesen, die militante Madonna von Irene Dische, übersetzt von Ulrich Blumenbach. Und da wird die Lebensgeschichte erzählt des Chevalier Dion oder aber der Chevalière Dion. Denn diese Figur, die wirklich gelebt hat im 18. Jahrhundert, lebte tatsächlich teilweise als Mann, also als Spion für König Ludwig den 15., als Soldat, als berühmter Degenfechter, aber teilweise auch als Frau, als Hofdame, als Novizin in einem Nonnenkloster, später als Soldatin, die eine Amazonenarmee leiten soll. Und es wird nie so genau klar, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Und die Frage danach, welches Geschlecht hat er oder sie, beschäftigte damals die Gesellschaft in Frankreich und England so stark, dass an der Londoner Börse sogar Millionenbeträge gewettet wurden. Ich sage, das ist ein Mann, ich sage, das ist eine Frau. Und dann alle versuchten es unbedingt herauszufinden und Ärzte bestellt wurden, die es herausfinden sollten. Aber er, sie konnte sich da immer herauswinden. Und Dische erzählt das aus der Perspektive Dions. Das ist ein ganz toller Kniff, weil diese Erzählstimme wechselt auch immer. Man ist sich kapitelweise ganz, ganz sicher, das ist ein männlicher Erzähler. Und dann, 3 Kapitel später, ist man sich ganz, ganz sicher, das ist ein weiblicher Erzähler, eine weibliche Erzählerin. Und ich rate allen, nicht googeln, wer der Chevalier Dion, die Chevalière Dion wirklich war, weil man nimmt sich ein bisschen an dieser Freude des Verwirrspiels, was da kommt. Und es ist toll, mit wie wenigen Kniffen Irene Dische damit ja auch zeigt, wie man als Autorin fluide zwischen den Geschlechtern wechseln kann, glaubhaft machen kann, das eine oder das andere.
Vermeidet sie denn zum Beispiel Pronomen auch?
Ja, sie vermeidet Pronomen. Es sei denn natürlich, der Chevalier tritt gerade als Mann auf. Dann wird er natürlich auch von seinen Freunden, Morande gibt es, einen Gossenjournalisten, Pierre de Beaumarchais, in den sie er sich verliebt. Aber solange er als Chevalier auftritt, ist es das männliche Pronomen. Solange er als Chevalière auftritt, das weibliche Pronomen. Und da gibt es dann auch immer ganz kleine Details, die zeigen, wo die Stolpersteine liegen. Also wenn sie zum Beispiel gerade als Frau unterwegs ist und möchte aber den Hut lüpfen, weil sie denkt, sie ist ein Mann und nimmt dann aus Versehen die Perücke ab. Oder er ist als Mann unterwegs, da kommt eine Adlige vorbei und er knickst, weil er gerade im Kopf diesen Sprung nicht gemacht hat. Das sind so kleine, schöne, unterhaltsame Details. Und dazu kommen ganz viele Informationen aus der Vergangenheit, die zeigen, wie fluide tatsächlich Geschlechterrollen waren. Also wenn Kaiserin Elisabeth Hofmaskenbälle gegeben hat, dann kamen die Männer in Frauenkleidern und die Frauen in Männerkleidern. Und dass Männer sich früher puderten und schminkten, war selbstverständlich. Also es ist auch ein ganz kluger Kommentar zu unserer heutigen Gender-Debatte, wenn man sagt, aber Männlichkeit, das ist ja das und schon immer gewesen. Nee, diese Rollen waren immer schon viel fluider, auch historisch. Und das zeigt Irene Dische in diesem Buch sehr unterhaltsam, sehr klug. Und ja, gelacht habe ich auch ein bisschen.
Also zu dieser Thematik passt auch ein ganz tolles Kinder- und Jugendbuch, was ich jetzt gerne hier an dieser Stelle nochmal empfehlen möchte, weil es wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und wir haben ja gesagt, jetzt vor Weihnachten machen wir einfach ein paar Buchtipps mehr. Was so in mir steckt, heißt das, von Barry Johnsberg. Und okay, wir haben jetzt schon ein bisschen verraten, dass es mit der Thematik Mann, Frau, Transgender zu tun hat. Das sollte man nicht verraten, wenn man es jemandem schenkt, denn das Buch hat einen unglaublich großartigen Clou ganz am Ende und ich habe auch nichts davon bemerkt vorher. Also für mich war das Ende so unglaublich überraschend, dass ich das ganze Buch im Kopf quasi nochmal neu gelesen habe danach.
Wow, das klingt unglaublich spannend. Ich glaube, ich wüsste auch schon, wem ich das zu Weihnachten schenken könnte.
Dann mach mal unbedingt. Was so in mir steckt von Barry Johnsberg, auf den ersten Blick eine wirklich witzig geschriebene Coming-of-Age-Geschichte für Kinder, junge Menschen ab 13. Auf den zweiten Blick was ganz Besonderes.
Verschenkst du eigentlich auch hauptsächlich Bücher zu Weihnachten?
Ich verschenke wirklich, wirklich wenig Bücher, weil ich immer denke, dass die Leute denken, ich verschenke die Bücher, die bei mir so übrig sind. Deswegen weiß ich nicht. Und ich bin auch bei Verwandten und nahen Freunden, bin ich auch wirklich immer unsicher, was ich dann, ob das wirklich das Richtige ist. Ich kann besser Bücher verschenken an Leute, die mir nicht so nahe stehen.
Da bewundere ich ja immer zum Beispiel Buchhändlerinnen und Buchhändler, die genau empfehlen können, wenn man sagt, ich suche ein Buch für meine Schwiegermutter, ich suche ein Buch für den und den, dass sie dann immer einen Tipp parat haben. Bei mir fällt das auch schwer. Ich werde oft gefragt, sag mal, hast du einen Tipp für meinen Freund, der ist so und so. Und es fällt mir manchmal gar nicht so leicht, wenn ich die Person nicht kenne.
Aber das kann ich wiederum sehr gut. Also so Tipps, wenn Leute fragen, ich habe eine komplizierte Schwiegermutter, der muss ich unbedingt ein Buch schenken, was könntest du da empfehlen? Und sich dann so anzunähern, ist so ein bisschen, finde ich, wie so eine ärztliche Sprechstunde. Ich würde gerne mal zu Weihnachten ein paar Tage im Buchladen stehen und so Leute beraten, das glaube ich total schön.
Vielleicht können wir da ja einen Kontakt herstellen, denn wir sind jetzt verabredet mit einer, die darin ganz sicherlich Expertin ist.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Juliane Hagenström ist jetzt bei uns zu Gast von der Buchhandlung Bücherliebe aus Stockelsdorf, fast meine alten Heimat, da bin ich früher oft gewesen in Stockelsdorf. Hallo Juliane, schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei.
Juliane, wenn wir über Weihnachtsbücher sprechen, muss ich dir zeigen, was Katharina mir heute aufgetischt hat. Kannst du damit was anfangen? Grüne Kekse?
Ja, tatsächlich, weil ich auch so ein großer Grinch-Fan bin.
Gleich erkannt.
Sofort. Und ich eigentlich mit, ich weiß nicht genau, wie er sich ausspricht, mit Dr. Süß oder Seuss oder wie immer er sich ausspricht, aufgewachsen bin. Also ich habe tatsächlich auch Bücher. Und Katharina, ich habe ein Taschentuch, ich muss dir das jetzt zeigen.
Oh, der Grinch mit dem Weihnachtsbaum unterm Arm. Das ist ja hübsch.
Jetzt ist ja der Grinch auch eine typische Weihnachtsgeschichte. Traditionell kommt der Film auch um Weihnachten im Fernsehen. Gibt es dann auch Bücher, die einfach Weihnachten Jahr für Jahr wieder bei dir rausgeholt werden? Joscha Banks, Das Weihnachtshaus oder so? So Klassiker, die immer nur im Dezember bei dir liegen?
Ja, also tatsächlich das Weihnachtshaus immer und eigentlich gucke ich auch immer, dass ich von Chris Mon die aktuellen Titel habe, weil ich die immer total spannend finde.
Zum Beispiel?
Und im Kinderbuchbereich natürlich Astrid Lindgren hoch und runter, Tomte Tummetott, Madita, Sammlungen mit Weihnachtsgeschichten, die Bücher für Erstleser. Dickens habe ich auch immer da, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Da gibt es ja auch einfach ganz traumhafte Illustrationen. Also die habe ich eigentlich immer da.
Und Dora Held müsste natürlich auch da haben jetzt, Geld oder Lebkuchen.
Ja, genau, das habt ihr gelesen, ne?
Genau.
Ja, das habe ich natürlich auch da, na klar.
Genau, und wir haben uns nämlich gefragt, wie ist denn das mit so Weihnachtsbüchern, so expliziten Weihnachtsgeschichten? Also Klassiker ist ja eine Sache, aber jetzt Neuerscheinungen wie das von Dora Held, wenn man das nur 4 Wochen lang eigentlich so richtig lesen kann, lohnt sich das überhaupt?
Oder verkaufst du das auch noch im Januar?
Nein, das verkauft man nicht im Januar. Also ich habe solche Sachen dann ab Anfang November ungefähr da. Da fange ich dann langsam an, die Weihnachtsbücher rauszuholen. Das Tolle ist ja im Buchhandel, dass wir von den Verlagen ganz tolle Angebote bekommen, dass wir dann so Weihnachtspakete bestellen. Aber wir haben die Möglichkeit, das dann auch zurückzuschicken, falls wir es nicht verkauft haben. Was mir im Moment wirklich auffällt, ist, dass Bücher gefragt sind, die sowieso eine warme Wolldecke sind. Dass du dich am Wochenende hinsetzt und du tauchst in so eine schöne Weihnachtswelt ab, wo einfach mal gar nichts passiert, um auch dem Chaos um uns rum zu entfliehen. Das fällt mir wirklich auf. Und da wird auch viel nachgefragt, das muss ich sagen.
Zum Beispiel, ich hätte auch gern so ein warmes Wolldeckenbuch. Was würdest du mir da empfehlen?
Weihnachten in Willowbrook.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja, zum Beispiel, natürlich, das habe ich auf jeden Fall da. Dann gibt es ein Buch 24 gute Taten. Leider fällt mir der Autor nicht so ein, da bin ich jetzt gerade schlecht vorbereitet. Das ist zum Beispiel so ein skandinavischer Roman. Das ist so eine ganz schöne Geschichte, wo Menschen sich gegenseitig unterstützen in der Weihnachtszeit und Nächstenliebe großgeschrieben wird. Einfach, ja, sowas Schönes, was man ja sich kuschelig auf dem Sofa fürs Wochenende vornehmen kann.
Das heißt umgekehrt, Weihnachten ist eine schlechte Zeit für skandinavische Krimi-Autoren, denn die verkaufen sich nicht so gut.
Also ich glaube, das ist der Zeit geschuldet, dass im Moment einfach viele Bücher nachgefragt werden, wo es einfach schön ist und wo man sich nicht mit den Unbilden der derzeitigen Situation beschäftigen muss.
Jetzt erzähl doch einmal, derzeit gibt es ja wegen der Corona-Pandemie wieder viele Einschränkungen und Auflagen. Wie ist das für dich als Buchhändlerin? Wie gehst du damit um?
Wir haben das große Glück, dass wir davon gar nicht betroffen sind, weil der Buchhandel systemrelevant ist, was für uns super praktisch ist. Also in dieser Zeit im Moment haben wir keine Einschränkungen tatsächlich. Dieses Jahr sieht es wirklich sehr entspannt aus, das muss ich sagen.
Und ist das dann richtig, richtig voll bei euch immer? Vor allen Dingen wahrscheinlich an den Samstagen, oder? Habt ihr da stellt man da extra Personal nochmal ein für vor Weihnachten? Das ist ja schon die absolute Hochsaison für Bücher.
Also es ist die absolute Hochsaison, das stimmt. Interessanterweise, das hängt aber einfach mit Stockelsdorf zusammen, ist Samstag jetzt nicht der Schwerpunkttag. Das hast du eher so in den Großstädten. Bei uns ist es eigentlich kontinuierlich die ganze Woche über. Es ist dann relativ voll, wobei die Leute natürlich auch wissen, woran sie sich zu orientieren haben, mit Abstand und so. Dann stehen die auch draußen und warten, bis sie reinkommen können. Ja, und das ist, also für mich ist es wirklich die allerschönste Zeit, weil man mit ganz vielen Leuten in Kontakt tritt, die tollsten Bücher empfehlen kann und die Leute dann glücklich wieder rausgehen. Das genieße ich sehr, das muss ich sagen.
Und was ich immer sehr genieße, ist, in der Weihnachtszeit bietet ihr ja an, nicht nur da, aber da ganz besonders, Bücher auch als Geschenke zu verpacken. Und ich bin ja ein ganz schlechter Geschenke-Einpacker. Muss man sowas als Buchhändlerin auch lernen, also Zweitberuf Verpackerin?
ja, wir bieten den Service natürlich auch an, ganz klar. Haben auch verschiedene Papiere, die wir den Kunden dann anbieten. Und jede Buchhandlung hat so ihr persönliches, ihr eigenes System, wie Bücher eingepackt werden. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir kein Kringelband haben, sondern wir verpacken dann zum Schluss mit Wolle. Da ist so ein Wollfaden drum. Ja, also das gehört einfach dazu. Und es gibt ja auch wirklich viele Leute, die können das gar nicht so gut. Und wir haben das Material ja immer da.
Du könntest mir so einen Fernkurs geben. Wie macht man das am besten?
Ja, das könnte
du kannst auf den Ball kommen.
Ja. Entschuldigung, du kannst nicht mal ein Buch verpacken. Das ist ja quadratisch mehr oder so rechteckig. Das ist ja relativ einfach.
Ich kann schon, aber es sieht doch immer schöner aus, wenn das im Buchhandel
wenn
gemacht wird.
Wenn das von Fachpersonal gemacht wird. Aber sag mal, ich glaube, da kommen ja bestimmt auch Leute, die vielleicht selber gar nicht so viel lesen, aber denken so, ach, ein Buch geht irgendwie immer. Und dann kommen die und sagen, ich brauche ein Buch für
ja.
Also für meine Schwiegermutter.
Das passiert immer. Und dann ist unsere Aufgabe, und das bringt auch total Spaß, zu fragen, Mensch, sagen Sie doch mal, wofür interessiert sich die Dame denn? Oder gibt es irgendein Hobby oder so? Und man durch das Gespräch kommt man dann nach und nach auf die Spur, was vielleicht für diesen Menschen passen könnte. Da tastet man sich dann nach und nach ran. Das ist natürlich auch eine Erfahrungssache, aber das bringt auch total Spaß, weil einfach nicht jedes Buch passt für jeden.
Absolut.
Das ist einfach so.
Wir denken hier im Podcast ja auch oder stellen oft auch fest, es passt nicht jedes Buch für jeden. Wir haben ja ganz unterschiedliche Geschmäcker. Genau. Jetzt kennst du unseren Podcast, der hast du gesagt, hast die Folgen gehört. Welches Buch könnte ich denn Katharina schenken?
Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Kochbücher. Katharina, du hörst jetzt weg. Zwei Kochbücher, die sich mit Jane Austen beschäftigen. Da sind dann so kleine Rezepte für Gebäck drin. Dann weißt du auch, was du das nächste Mal isst, essen kannst, weil Katharina das dir dann gebacken hat. Die sind total schön gemacht mit Zitaten aus Romanen von Jane Austen. Also das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen.
Gut, Katharina hat weggehört, ist notiert.
La.
Wir gucken mal, was dann Weihnachten bei dir unterm Gabentisch steht. Aber jetzt mal losgelöst von Katharina. Was sind denn die Bücher, die sich gerade am besten verkaufen in der Weihnachtszeit?
Ja, also natürlich die Bestsellerlisten. Was ich aber tatsächlich immer persönlich mache, ich habe meine persönlichen Favoriten, die ich vorstelle, die gar nicht unbedingt dann auf den Bestsellerlisten sind. Also wenn ihr zum Beispiel noch gar nicht in eurem Podcast erwähnt habt, ist Klaus Modig. Und ich bin ja ein ganz großer Freund von Klaus Modig. Allen voran den Titel, den kennt ihr bestimmt auch, Konzert ohne Dichter über die Worpsweder Maler, ein großartiges Buch. Und ich habe gerade gelesen Sunset von Klaus
Modig.
Das
liegt bei mir auf meinem Stapel, das wollte ich unbedingt lesen, wegen des Themas.
Ja, ganz, ganz toll. ganz, ganz großartig. Das spielt in Amerika. Es dreht sich um einen Tag im Leben von Leon Feuchtwanger. Er erfährt an dem Tag, dass Bertolt Brecht verstorben ist. Und Klaus Modig macht das ganz geschickt, weil an diesem Tag, den er da gerade alleine in seinem sehr schicken Haus verbringt, denkt er über die Zeit nach, in der er mit Bertolt Brecht befreundet war. Man erfährt so nebenbei halt ein bisschen was über das Leben im Exil. Also ich fand es ganz großartig.
Wunderbar, Juliane. Wir wünschen dir, dass du gut durch diese Adventszeit kommst mit vielen spannenden Büchern, vor allem spannenden Gesprächen mit deinen Kundinnen und Kunden, die vorbeikommen, und vielen schön verpackten Geschenken. Den Wollfaden, das werde ich mir nochmal anschauen und versuchen, ja, das dieses Jahr auch zu machen. Ja.
Das ist nachhaltig.
Kommt einfach vorbei. Ich biete dir auch ein Praktikum an, Jan.
Verpackungspraktikum.
Wunderbar, da denke ich mal drüber nach.
Tschüss.
Tschüss, ihr zwei.
Tschüss.
Ja, Katharina, das war schön. Ich habe jetzt ein Weihnachtsgeschenk für dich. Tea Time mit, ja, Jane Austen.
Ich habe ja leider noch keins. Ich habe ja gesagt, es fällt mir sehr schwer, nahestehenden Personen was zu schenken. Und ich habe sie jetzt nicht gefragt nach einem Geschenk für dich. Ich denke nochmal nach. Aber ich habe, glaube ich, ein kleines anderes Geschenk für dich. Mal sehen.
Aber du freust dich, wenn du das plötzlich siehst und tust überrascht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gar nicht zugehört eben.
Ah, sehr schön. Dann habe ich nichts gesagt. Du kriegst von mir möglicherweise ein Buch zu Weihnachten, was dann ja vielleicht auch eines deiner Lieblingsbücher werden könnte.
Das wäre herrlich.
Die All-Time-Favorites.
So, am besten isst du aber noch einen Keks, denn jetzt wird es ziemlich traurig. Jetzt brauchen wir dieses Wolldeckengefühl, was Juliane gerade erzählt hat.
Du hast ein trauriges Buch für die Adventszeit mitgebracht.
Was aber trotzdem ein bisschen einen Hoffnungsschimmer hat. Ich zitiere gleich meinen Satz daraus. Man kann alle Möglichkeiten betrauern, die man nie gehabt hat, oder sich daran freuen, dass man kurz aufgetaucht ist aus der großen Dunkelheit der Unendlichkeit. Ein kurzer Moment Licht, das ist doch viel, heißt es in diesem Buch. Und es ist, wir sind ja noch nicht beim Quiz, also verrate ich es jetzt einfach mal.
Das ist schön.
Es ist Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg bei Hansa erschienen.
Ah, Sibylle Berg.
Mhm. Ja, und Sibylle Berg ist ja eine Autorin, die jetzt nicht unbedingt die lebensfrohesten Bücher schreibt in der Regel.
Aber manchmal auch lustig.
Manchmal auch lustig. Und Elisabeth aus Paderborn hat uns dieses Buch empfohlen. Sie sagt, nichts von der Bestsellerliste, kein Mainstream, aber grandios, so gut, dass es wehtut, die Welt und das Leben darin mit aller Sinnlosigkeit beschrieben zu sehen. Und die Hauptfigur, die nur Güte ist, trotz alledem. So hat uns Elisabeth das Buch ans Herz gelegt. Und es ist wirklich einer der traurigsten Romane, die ich in den vergangenen Jahren gelesen habe.
Oh Gott, wirklich?
Wirklich, wirklich. Denn es ist die Geschichte von Toto, einem Kind, das ohne klar zuzuordnendes Geschlecht geboren wird, also auch hier, und einen denkbar schlechten Start ins Leben hat. Der Vater hat sich lange vor der Geburt aus dem Staub gemacht, die Mutter kurz nach der Geburt. Und Toto kommt ins Waisenhaus, also so ein bisschen so eine typische Charles Dickens-Geschichte, nur eben ohne die glücklichen Wendungen, ohne die reiche Erbtante, die dann irgendwo aus heiterem Himmel auftaucht, sondern im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und immer wenn man denkt, noch schlimmer kann es doch nicht werden, kriegt Toto noch einen draufgesetzt. Sie wird krank, misshandelt, gedemütigt und es kommt mehr und mehr und doch bleibt eben Toto, die am Anfang als gelesen wird, später dann als sie, bleibt tatsächlich ein etwas naiver, aber doch herzensguter Mensch, der versucht, allen mit Liebe und Offenheit zu begegnen, also sich daran zu erfreuen, dass sie am Leben ist, Prostituierten, Obdachlosen gegenüber, fast schon eine Messias-Figur ist das, nur, dass sie den anderen eben auch nicht helfen kann. Sie hat dann aber ein großes Talent, sie kann singen und erreicht damit die Herzen der Menschen. Und sie hat einen guten Freund, Kasimir. Nur Kasimir ist das komplette Gegenteil. Er verachtet die Welt, ihm macht es Spaß, Menschen zu verletzen und zu demütigen. Und das Ganze kann jetzt auch nicht so richtig gut gehen. Aber die Geschichte ist auch deshalb so großartig und so schmerzhaft, weil Sibylle Berg da auch so eine scharfe Gesellschaftskritik drin hat. Ich zitiere noch einmal: Meer, die öde Überschrift des neuen Jahrtausends. Für die Menschen war das Meer ein wenig viel geworden. Ein unbewusster Unmut durch Überforderung ließ sie den Alltag nur mit Medikamenten überleben. Heimlich wuchs die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die es nie gegeben hatte. Es war alles zu eng, zu schnell, zu groß, zu voll, zu dick, zu bunt, zu laut, zu vernetzt. Da wuchs ganz globalisiert so eine richtig, richtig schlechte Laune. Und wenn man das heute nochmal liest, das Buch ist, glaube ich, aus den frühen 2010er Jahren, ganz genau weiß ich es nicht, dann hat man manchmal schon das Gefühl, sie nimmt da etwas vorweg, was sich dann in den Jahren danach ziemlich potenziert hat. Und trotzdem, für die Adventszeit, diese Toto ist eine Figur, die man ins Herz schließt, die man lieben muss, mit der man mitleidet und die aber trotzdem so ein bisschen ja diesen Hoffnungsfunken, es gibt dann in all dem Elend, in all der Bösartigkeit auch immer noch die guten Menschen so ein bisschen am Leben hält. Deswegen vielleicht auch für die Adventszeit ein gutes Buch, aber nur mit starkem Tee und starken Keksen.
Ah, und wem würdest du jetzt das schenken, so vom Typus her? Wir haben jetzt ja schon die Schwiegermutter, das ist ja immer schwer zu beschenken, erwähnt, aber so jetzt, wenn man das mal so typmäßig einordnet?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es Menschen schenken, die auch mit der Gesellschaft ein bisschen hadern, also die auch ein bisschen in so einer Krise sind, wo soll das mit dieser Welt eigentlich hinführen, in der doch alle immer nur schlecht sind. Ist, glaube ich, ein gutes Männerbuch tatsächlich. Also ich würde es vielleicht Männern zwischen 30 und 50 ans Herz legen.
Wir kreisen also ein, du würdest es einem guten Freund zwischen 30 und 50 schenken, der ein bisschen an der Gesellschaft leidet.
So könnte man es beschreiben, genau.
Dann haben wir das doch schon mal geklärt. Und du kannst jetzt noch mal einen Grinch-Keks nehmen.
Ja, den brauche ich jetzt, glaube ich, auch.
Damit es ein bisschen schöner wird.
Aber es ist wirklich so traurig schön. Kennst du das Bücher, wo man die ganze Zeit weinen möchte, aber irgendwie ist es doch...
Ich lese wirklich super, super ungern traurige Bücher. Das ist...
Gut, du kriegst, es von mir nicht geschenkt.
Also wenn es jetzt nur traurig ist, wenn es ein bisschen traurig ist und dann wieder gut wird, dann ist okay. Aber wenn es jetzt so insgesamt so sehr traurig ist, mag ich es nicht so gerne. Findest du die Kekse zu trocken, Jan?
Nein, ich finde die genau richtig mit dieser Schokolade, die im Mund zergeht.
Und sie schmecken gar nicht nach Farbe, ne?
Sie schmecken überhaupt nicht grün. Also wenn man die Augen schließt, schmecken sie wie gute, leckere Weihnachtskekse.
Sehr schön. Ja, ich habe, da ich ja sehr überraschend jetzt hier einen All-Time-Favorite präsentieren muss, und nee, ich erinnere mich, dass sehr viele schon geschrieben haben, sie würden gerne, dass wir mal was von Klaus Cordon vorstellen. Und zum Beispiel hat uns Ilona geschrieben und wünscht sich, oder ihr Lieblingsbuch ist Klaus Cordon, Das Krokodil im Nacken. Ich weiß nicht, wir hatten das Thema schon mal. Ich habe dir auch schon mal eins geschickt.
Genau. Geschickt. Genau.
Das war aber eins mit Erzählungen, was ich dir geschickt hatte. Und dies hier, Das Krokodil im Nacken, ist ein Jugendroman. Der handelt von einer Berliner Familie, die aus der DDR flüchten will und an der bulgarischen Grenze festgenommen wird. Und Ilona schreibt, dieses Buch hat mich als Westberlinerin mitgenommen, da der Autor eine Gegend in Berlin beschreibt, in der ich selbst aufgewachsen bin. Und so konnte ich auf das Geschehen hinter der Mauer nach dem 13. August schauen. Und tatsächlich ist der Klaus Cordon selbst in Ost-Berlin aufgewachsen. Der Vater ist im Krieg gestorben, seine Mutter ist auch sehr früh gestorben. Er hat dann sehr in verschiedenen Heimen, in verschiedenen Kinderheimen gelebt, war dann erst Fernsehmechaniker, hat so ein Fernstudium gemacht, hat dann als Kaufmann gearbeitet und dann irgendwann mit dem Schreiben angefangen und hat sich immer mehr gegen das Regime positioniert, Klaus Cordon, und hat dann tatsächlich 1972 einen Fluchtversuch gemacht und wurde dabei festgenommen. Ich weiß nicht, ob du die Lebensgeschichte von ihm parat hast.
Wäre das jetzt ein Litti-Klick? Ich würde sagen, ich brauche noch einen Tipp.
Genau. Ich habe es jetzt auch extra nochmal nachgelesen. Er war dann tatsächlich 5 Monate im Stasi-Gefängnis und hat nach eigener Aussage nur überlebt. In dieser Einzelhaft tatsächlich, indem er sich im Kopf Romane ausgedacht hat. Und er wurde dann 73 freigekauft und ist in den Westen gezogen. Und die Erfahrungen aus dieser Haftzeit und diesem Fluchtversuch und so hat er in diesem Buch verarbeitet, Das Krokodil im Nacken.
Klingt jetzt aber auch nicht nach einer leichten, warmen Wolldecke für dunkle Weihnachtstage.
Ich muss sagen, dass ich das Buch auch nicht mehr so genau im Kopf habe. Ich habe sehr viel von Klaus Cordon gelesen. Das ist ja so ein bisschen der Chronist Deutschlands für junge Menschen. Ich wollte aber an dieser Stelle dann auch nochmal sein neues Buch empfehlen, auch als Geschenktipp für Weihnachten für junge Menschen ab 14. Alles neu macht der Mai, heißt das. Und ich habe zwischendurch auch immer mal Bücher von ihm gelesen, wo ich dachte so, na, ob der nicht inzwischen so den Kontakt zu seiner Zielgruppe verloren hat, weil er ist inzwischen 78. Und gerade bei diesem neuen Buch, Alles neu macht der Mai, ist das gewagt, weil er in der Ich-Perspektive einer 16-Jährigen schreibt. Und da dachte ich so, ob das klappt. Aber ich finde, es ist wirklich toll gelungen. Ich mochte das Buch total gerne. Das ist wieder ein historisches Thema. Die Handlung setzt ein im Januar 1945. Dieses 16-jährige Mädchen Rena ist mit ihren 3 Geschwistern und der Mutter in einem norddeutschen Dorf gelandet, nachdem sie mit dem letzten Zug aus Polen geflohen sind vor den anrückenden Russen. Der Vater ist an der Front und sie wissen auch gar nicht, was mit ihm ist. Sie sind dann erst nach, das wird dann so in Rückblicken erzählt, kamen sie dann erst nach Berlin, wo alles zerbombt war, wo sie ihre Tante besucht haben und gehofft hatten, dass sie bei ihr wohnen können. Das geht aber nicht, weil man brauchte ja immer eine Zuzugsgenehmigung und die haben sie da nicht bekommen. Und sie wurden dann einfach diesem Hof in Norddeutschland zugeteilt, wo sie dann untergebracht wurden und eben da auch mitarbeiten mussten. Und man erfährt so nach und nach, dass das die Geschichte einer typischen deutschen Mitläuferfamilie im Prinzip war. Der Vater wurde nach Polen versetzt und sie haben da ein Haus bezogen. Und erst so im Nachhinein hinterfragt Irena, ja, was war denn eigentlich das für ein Haus? Und warum war denn das frei? Warum konnten wir da wohnen? Und wo sind die Leute hin, die da vorher gewohnt haben? Und sie hinterfragt diese ganze nationalsozialistische Geschichte erst, als sie im Dorf einen Jungen kennenlernt, der immer schon, nicht im Widerstand war, aber immer schon gegen das Regime war und ihr dann so ein bisschen die Augen öffnet und sie dann auch ihre Eltern, der Vater kommt dann irgendwann zurück, ihre Eltern fragt. Und das finde ich sehr interessant, wie die Eltern dann auch so sprachlos sind. Mhm. Und sie immer wieder fragt, ja, aber warum denn, warum denn, warum denn? Und die gar nicht darüber reden wollen und wie sich das dann so entwickelt. Zu diesem speziellen Thema, muss ich sagen, hatte ich bisher keinen Jugendroman gelesen. Mhm. Viele, die so während der Nazi-Zeit spielten, aber so im Rückblick das so zu hinterfragen, fand ich wirklich, wirklich interessant und sehr, sehr gut geschrieben.
Mhm. Klingt spannend. Ich fange erst mal mit den Erzählungen an, die bei mir liegen.
Die bei dir schon liegen, genau. Mir schon liegen.
Ich sage nicht, wie lange schon. Und dann kommt vielleicht auch das. Für wen wäre denn das ein Weihnachtsgeschenk?
Also, alle ab 14. Ich glaube, das ist ein gutes Alter. Vorher, vielleicht kann man es auch schon mit 13 lesen. Aber es ist nicht schwierig zu lesen. Manchmal sage ich, das kann man nur viel lesenden Jugendlichen schenken, weil sonst die Hürde zu hoch ist und man es schnell wieder weglegt. Ich finde, man kommt total leicht rein. Es ist, ja, ich weiß nicht, würdest du sagen, es ist dick? Ich würde sagen, es ist mittel.
Ja, mittel.
Ne? Mittel? Ich kann
kurz. Aber auch nicht dünn. Also schon mittel dick.
Nein, es ist auch nicht dünn. Es ist schon mittel. Es sind irgendwie, 400 Seiten. Okay, es ist fast schon dick. Aber man kann es wirklich schnell lesen. Man kommt leicht rein. Es ist ja auch spannend. Man kann es eigentlich allen Jugendlichen ab 14 schenken. Jungen, Mädchen. Man muss nicht explizit sich für Geschichte interessieren. Ich finde, es ist auch so eine gute Geschichte.
Klingt spannend. Und jetzt bin ich aber gespannt, ob du genauso schnell, wie du ein literarisches Essen herbeizaubern konntest, auch literarische Quizfragen dir aus dem Ärmel schütteln konntest. Denn wir haben ja noch etwas vor uns.
Das Quiz.
Ja, das war schwieriger als das Essen, muss ich sagen.
Ich muss aber sagen, ich habe auch nochmal gerührt, weil ich eine Frage habe, die wollte ich unbedingt Daniel stellen. Die kriegst du jetzt natürlich nicht.
Dann kriege ich jetzt eine andere, die du spontan erdacht hast.
Genau.
Ich bin gespannt.
Die ich am liebsten mir stellen wollte.
Das hättest du wohl gerne.
Gut, ich fange einfach mal an. Es beginnt mit der Kategorie ein Buch in einem Satz. Verschobener Familienausflug wird zum Härtetest für Geschlechterrollen. Klingelt da schon was? Ich habe natürlich auch ein
Multiple Choice. Stimmt ja, ich muss das ja gar nicht so ganz allein wissen.
Ist das die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne? Ist das die Fahrt zum Leuchtturm von Virginia Woolf? Oder ist das Peterchens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz?
Also, sag nochmal den Satz.
Verschobener Familienausflug wird zum Härtetest für Geschlechterrollen.
Also Reise zum Mittelpunkt der Erde würde ich ausschließen, weil erstens ist das kein Familienausflug und ich kann mir auch nicht entsinnen, dass da irgendwelche Probleme mit Geschlechterrollen aufgetreten sind. Peterchens Mondfahrt, da fliegen die doch zwei Geschwister zum Mond, um das Bein vom Maikäfer zu finden.
Herrn Sumsemann, ja.
Von Herrn Sumsemann zu finden. Geschlechterrollen kommen da, glaube ich, nicht vor.
Das sind ein Bruder und eine Schwester.
Ja, aber ach so, aber Härtetest für Geschlechterrollen, was soll das jetzt bedeuten? Das Mädchen muss den Kampf ausfechten und der Junge muss die Kekse backen? Oder das möchtest du doch? Das ist doch bestimmt nicht der Grund. Also Virginia Woolf hätte ich fast schon erwähnt bei deinem Buch, was du vorgestellt hast, weil Orlando ist ja auch so eine riesige Geschlechterrollentauschgeschichte. Deswegen, wenn das jetzt dabei gewesen wäre, hätte ich es vielleicht genommen, obwohl auch da kein Familienausflug vorkommt. Also ich nehme jetzt mal Virginia Woolf, obwohl ich nicht weiß, was bei dem Leuchtturmbuch überhaupt vorkommt.
Richtig. Ich bin tatsächlich über Orlando auf Virginia Woolf gekommen, dass ich dachte, da möchte ich ein Buch vorstellen heute im Quiz. Aber eben nicht Orlando, sondern die Fahrt zum Leuchtturm. Und da ist es tatsächlich ein Familienausflug, der erstmal nicht stattfindet. Die Familie Ramsay, die haben ihrem Sohn versprochen, sie fahren zum Leuchtturm, aber wegen des schlechten Wetters können sie dann erstmal nicht fahren. Die Fahrt wird dann ungefähr 10 Jahre später nachgeholt Und die Geschlechterrollen, da tauscht niemand das Geschlecht, aber es gibt eben diese festgefahren, was wird erwartet von dem Sohn, was wird erwartet von den Töchtern, welche Rolle nehmen Vater und Mutter ein. Und das wird durch dieses Verschieben doch ziemlich in Frage gestellt und hinterfragt.
Habe ich nicht gelesen. Orlando habe ich mich ein bisschen durchgequält, muss ich sagen. Aber die Fahrt zum Leuchtturm habe ich nicht gelesen. Gut, meine erste Rubrik ist Helden und Heldinnen.
Hatten wir die schon mal, die Rubrik, oder ist das wieder eine neu erfundene?
Nein, die hatten wir schon öfter.
Ah, okay.
Letztes Mal zum Beispiel, glaube ich, gerade.
Ich wollte gerade sagen, also so schnell wie du Rezepte aus dem Ärmel schüttelst, schüttelst du auch Quizkategorien aus dem Ärmel.
Das allerdings. Frage. In welcher Geschichte heißen die Helden Kai und Gerda? Weißt du das ad hoc?
Kai und Gerda. Ganz dunkel klingelt was. Wenn es was von Fontane oder Thomas Mann wäre, dann wäre ich...
Okay, ich mach mal
Triple Choice. Mal Triple Choice. Dann würde ich aber bei einem davon einloggen.
Okay. A, Brüderchen und Schwesterchen. B, das Weihnachtsfest. C, die Schneekönigin. Oder D, unter dem Tannenbaum.
Unter dem Tannenbaum ist ja von Fontane. Nein, unter dem Birnenbaum ist von Fontane.
Unter dem Tannenbaum ist aber auch von Theodor, aber Storm.
Theodor Storm. Also, Brüderchen und Schwesterchen... Glaube ich nicht. Die Eiskönigin, die neue heißt Elsa, aber ich glaube, dass auch
die Schneekönigin.
Ich weiß es schlicht nicht, aber ich würde trotzdem sagen, unter dem Tannenbaum von Theodor Storm.
Das ist leider nicht richtig. Es ist tatsächlich die Schneekönigin. Das Kai Märchen von Hans Christian Andersen. Und ich habe mich, das fand ich sehr gruselig. Da wird nämlich Kai von der bösen Schneekönigin entführt und sein Herz erkaltet. Ich habe es mal gesehen als Weihnachtsmärchen mit meinen Großeltern und ich fand es super gruselig und ich habe mich damals schon über diese seltsamen Namen gewundert. Kai und Gerda. Kai klingt eigentlich so modern und Gerda so alt, oder?
Es geht. Wenn jetzt, wo du sagst, dass es skandinavisch ist, passt das natürlich ein bisschen. Aber wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe das Märchen auch mal gelesen vor langer, langer Zeit, aber ich habe die Namen nicht mehr in Erinnerung. Auch bei Brüderchen und Schwesterchen könnte ich ja nicht sagen,
wie die heißen. Ich glaube, bei Brüderchen und Schwesterchen heißen die gar nicht. Die heißen durchgehend Brüderchen und Schwesterchen.
Das ist ja oftmals die beiden, so. Genau, wie die beiden Kinder in Jorinde und Joringel heißen, das weiß ich.
Ach ja, Jorinde und Joringel nämlich.
Richtig, das hätte ich gewusst. So, ich habe eine Kategorie, ich könnte sie Fun Fact nennen, ich könnte sie aber auch, um eine neue Kategorie zu erfinden, Boulevardpresse nennen.
Oha.
Auch wenn das nur so halb passt. Denn der Name welcher Zeitschrift geht auf einen berühmten Roman zurück?
Multiple Choice,
ja,
bitte.
Ist das A, die Vanity Fair? Ist das B, die Marie Claire? Oder ist das C, das Goldene Blatt?
Ich glaube, Vanity Fair, Tom Wolfe.
Fast.
Ah.
Vanity Fair ist richtig, Tom Wolfe ist falsch.
Mist.
Es geht zurück auf einen Roman von William Makepeace Thackeray.
Ach, den
Jahrmarkt der Eitelkeiten.
Siehst du, dann habe ich dann diverse literarische Dinge in meinem Kopf zusammengemixt zu einer falschen Antwort.
Ein großer englischer Roman. Amelia Sedley und Becky Sharp, zwei unterschiedliche Mädchen, die in einem Internat aufeinandertreffen. Amelia Sedley aus reicher Familie, ein bisschen weltfremd aber und kommt nicht so ganz klar. Und Becky Sharp aus armer Familie, aber gewitzt und auch ein bisschen gewissenlos, schafft dann eben den Aufstieg in dieser Gesellschaft. Den wollte ich immer mal empfehlen. Das Vanity Fair, tatsächlich eine Zeitschrift, die es heute noch gibt, wahrscheinlich heute viel bekannter als der Roman,
wahrscheinlich.
Fand ich dann doch ganz bezeichnend.
Ich finde allein den Namen William Makepeace Thackeray so toll.
Makepeace, ne? Friedenmacher oder Mache Frieden als Mittelname, ist auch eine ziemliche Bürde, die da mit einem mitgeht.
Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem, William Makepeace Thackeray. Ich sag's einfach nochmal, das klingt so schön. Ja, meine zweite Kategorie ist auch ein Buch in einem Satz. Es ist meine Lieblingswintergeschichte, kann ich schon mal dazu sagen. Der Satz lautet, Tütenverwechslung wird fast zur Katastrophe und ein großes Problem wird vom kleinsten Familienmitglied gelöst. Das weißt du nicht so ad hoc. Ich lese dir Multiple Choice vor.
Mhm.
A. Es ist ein Elch entsprungen. B. Lotta kann fast alles. C. Drei Männer im Schnee oder D. Pippi Langstrumpf plündert den Weihnachtsbaum.
Wenn es deine Lieblingswintergeschichte ist. Drei Männer im Schnee ist ja, glaube ich, von Erich Kästner. Spielt in einem Hotel.
Ja.
Ich glaube, da bietet sich natürlich an, dass sich Tüten verwechseln. Aber ob da das kleinste Familienmitglied dabei ist, das lässt mich eher auf Lotta schließen.
Du möchtest also B einloggen.
Ich möchte B einloggen.
Das ist korrekt.
Ach.
Ah, ich hätte das nicht verraten sollen mit der Lieblingsweihnachtsgeschichte. Kennst du die Geschichte? Lotta kann fast alles.
Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich sie als Kind von meiner Mutter vorgelesen bekommen habe.
So, aber herrlich.
Ich kenne sie nicht.
Lotta verwechselt die Mülltüte mit der Tüte, wo ihr Lieblingskuscheltier drin ist, was ein Schwein ist, was sie aber Teddy nennt. Und dann schmeißt sie den Teddy in den Müll und muss dann hinter dem Müllwagen herrennen, um das zurückzubekommen. Und das große Problem in der Geschichte ist, sie haben keinen Weihnachtsbaum. Spielt eben an Weihnachten die ganze Geschichte. Und sie haben keinen Weihnachtsbaum, weil sie ausverkauft waren. Der Vater hat keinen mehr bekommen. Und Lotta organisiert dann für die Familie den Weihnachtsbaum. Das ist eine komplizierte Geschichte. Da fällt einer vom Lastwagen und sie schleppt ihn auf ihrem Schlitten nach Hause und ist dann die Heldin des Abends natürlich, weil sie den Weihnachtsbaum besorgt hat für die Familie.
Und das Schwein Teddy wird auch gerettet.
Das hat sie schon vorher selber aus dem Müllwagen wieder zurückgerettet. Ja, und Lotta kann nämlich eben fast alles, außer Slalom fahren, sagt sie. Ich wollte eigentlich erst den ersten Satz nehmen, aber das wäre sehr offensichtlich gewesen, denn er lautet, mit mir ist es seltsam, sagte Lotta, ich kann fast alles.
Ja, das hätte ich vielleicht dann gelöst.
Ich denke auch.
In diesem Fall war der entscheidende Hinweis tatsächlich, dass es deine Lieblingsweihnachtsgeschichte ist.
Und auch hier kann ich noch schnell einen Weihnachtsbuchtipp loswerden. Es gibt nämlich einen neuen Lotta-Sammelband, der ganz, ganz toll ist. Das große Buch von Lotta, wo all die Lotta-Bilderbücher, unter anderem auch diese Weihnachtsgeschichte, Lotta kann fast alles drin ist, auch Lotta kann Rad fahren. Ganz tolles Buch, ganz hübsch, neuer Sammelband von Oetinger mit so hellblau vorne und so einem rot-weiß gepunkteten Buchrücken. Mhm. So schön.
Ist Lotta eigentlich die Vorläuferin von Conny?
Nein, oh Gott, bist du verrückt? Conny, nee. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass Lotta und Conny überhaupt in einem Satz genannt werden. Conny kann tatsächlich ja alles, also wirklich alles, Reiten, Ballett, Fußball und allein deswegen mögen wir Conny gar nicht.
Ich suche mal das Buch Conny kann Slalom fahren für Weihnachten raus. Gut, wir können vor allem lesen und zwar im Akkord, denn
es geht sofort weiter. Nächstes Buch wird ausgelost.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
So, hier sind die nächsten Bestseller drin und ich hoffe einfach mal, dass Daniel dann die nächste Folge bestreiten kann, dass ich jetzt auch pausieren kann beim Bestseller lesen. Soll ich für euch ziehen oder möchtest du für euch ziehen?
Zieh du doch mal für uns.
Also, sag Stopp.
Stopp.
So, da habe ich rausgezogen für euch. Ah, ein Thriller. Natriumchlorid von Jussi Adler-Olsen.
Das ist ja, wenn wir Juliane Hagenström glauben, das völlig Falsche für die Weihnachtszeit.
Das ist mit Sicherheit das Falsche für die Weihnachtszeit. Ich glaube, es ist der 8., 9., 10. Band von seiner Serie mit diesem Ermittler. Wie heißt der denn? Ich habe das auch mal gelesen. Karl Mörk, der immer diese Cold Cases ausgraben muss. Oh Gott, es ist sehr lange her, dass ich den letzten Band davon gelesen habe, aber ist bestimmt spannend.
Ich bin gespannt und du kannst ja mitlesen. Und dann hoffen wir, dass Daniel nächste Woche wieder gesund ist.
Ich lese vielleicht sicherheitshalber schon mal mit.
Und wir können ja sicherheitshalber schon mal backen. Und da danke für die Rezepte. Eva zum Beispiel hat uns auf Vanillekipferl im Roman von Kerstin Gier hingewiesen. Ach, das wäre ja zum Beispiel auch eine Idee.
Das wäre eine Möglichkeit. Und apropos backen, Marei hat uns geschrieben, sie hört am liebsten Eat, Read, Sleep bei der Weihnachtsbäckerei. Das finde ich total nett. Manche Folgen hört sie sogar doppelt zur Auffrischung sozusagen. Also Eat, Read, Sleep Booster Podcast.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm in der Weihnachtsbäckerei.
Nein, oh Gott. Ich weiß nicht, ob sie das hört. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Kekse bei Marei zu Hause. Und dann haben wir noch eine Mail gekriegt. Die habe ich hier mitgebracht. Jan, stell dir mal vor. Anna hört uns auf den Färöern. Ist das nicht irre?
Auf den Färöern?
Ja.
Wow, da gibt es ja nun wirklich ganz, ganz weit weg.
Ja, und das ist, glaube ich, um diese Jahreszeit immer dunkel, denn es ist sehr, sehr nördlich.
Das finde ich wirklich toll, was wir für Mails kriegen, wo ihr uns hört, wie weit weg. Aus Kanada haben wir Post gekriegt, aus Mallorca, aus der Türkei. Und da würde mich mal interessieren, wenn ihr das hört und vielleicht noch ganz woanders sitzt, schickt uns das doch mal. Wo überall gibt es bereits eine kleine Eat, Read, Sleep Community?
Ja, vielleicht könnten wir den am weitest entfernten Hörer oder die am weitest entfernten wohnende Hörerin, oh, das ist ein sehr komplizierter Satz, aber auf jeden Fall jemanden küren, der ganz weit weg wohnt von Hamburg.
Und den oder die besuchen wir dann.
Da träumst du von.
Nein, aber den oder die können wir zumindest mit einem kleinen Gruß aus Hamburg versorgen, mit einem
das
kleinen Geschenk.
Das können wir auf jeden Fall machen. Also schickt uns eure exotischen, weit entfernten Hörorte. Das würde uns total freuen. Und schickt uns natürlich eure All-Time-Favorites weiterhin an eatreadsleep@ndr.de, sollte diese ganze Post gehen, bitte.
Und wenn ihr wissen wollt, über welche Bücher wir heute gesprochen haben, dann findet ihr wie immer unter ndr.de/eatreadsleep alle Infos, alle Titel, alle Verlage, alle Autoren aufgelistet.
Und das Rezept.
Und das Rezept von den grünen Keksen.
Rezept von den grünen
Keksen. Die viel, viel besser sind, viel, viel besser schmecken, als sie aussehen.
Und was man auch auf der Seite findet, ein Link dahin, wo man sich für den Newsletter anmelden kann. Denn das wollen wir euch doch jetzt zum Ende nochmal ans Herz legen. Meldet euch gerne für unseren Newsletter an. Da gibt es immer einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und ihr erfahrt auch zuerst von Specials oder Verlosungen, die wir demnächst planen. Und wie ihr euch und wo ihr euch anmelden könnt, das könnt ihr auch einfach auf unserer Seite gucken, ndr.de/eatreadsleep.
Und wir gucken jetzt erstmal, dass wir die restlichen Kekse hier verputzt kriegen.
Auf jeden Fall.
Und
dann rufen wir nochmal bei Daniel an und fragen, wie es ihm geht.
Und vielleicht können wir auch noch kurz vorbeifahren und ihm ein paar kleine Kekse vor die Tür stellen als gute Besserungsgruß.
Auf jeden Fall.
Und auch euch wünschen wir, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.